Radio Prag, Nachrichten.
Präsident Klaus lehnt in der UNO einseitige Schritte der Palästinenser ab. Nur Fernsehintendant Dvořák log über seine kommunistische Vergangenheit. Das Abgeordnetenhaus unterstützt die Verpfändung der Sozialhilfe. Der tschechische Staatspräsident Václav Klaus hat die einseitigen Schritte der Palästinenser gegenüber Israel abgelehnt. In seiner Rede vor der UNO-Vollversammlung unterstützte Klaus am Freitag den Standpunkt von US-Präsident Barack Obama, der daran erinnert hatte, dass zur Beilegung des jahrelang dauernden Konfliktes nur Verhandlungen und der Wille der beiden Seiten zur Suche nach einer Lösung führen können. Eine solche Lösung kann Klaus zufolge nicht von einseitigen Schritten ausgehen. Als ein Beispiel für die Lösung eines Streites nannte der tschechische Präsident den Zerfall der Tschechoslowakei vor 19 Jahren. Er betonte, dass sich die Auflösung der Tschechoslowakei ohne äußere Einmischungen abspielte. Der Präsident erwähnte des Weiteren die jüngsten Änderungen in den Ländern Nordafrikas. Er sagte, er wünsche den Ländern, dass ihnen der Übergang zu einem demokratischen System gelingt. Entscheidend sei dabei, so Klaus, nicht die Beseitigung von einigen Politikern, sondern eine Systemänderung. Der neu gewählte Intendant des öffentlich-rechtlichen tschechischen Fernsehens, Petr Dvořák, muss sich wegen seiner kommunistischen Vergangenheit rechtfertigen. Der Tageszeitung Lidové Noviny zufolge log der Intendant über seine Mitgliedschaft in der Kommunistischen Partei. Dvořák erklärte nach seiner Wahl am Mittwoch, er sei kein Parteimitglied, sondern nur Kandidat gewesen. Die Lidové Noviny veröffentlichte jedoch am Freitag den Parteiausweis des Intendanten, auf der Dvořák ab dem 20. September 1989 aus vollwertig Mitglied der Kommunistischen Partei geführt wurde. Zudem steht auf der Mitgliedskarte, Dvořák sei schon im Juni 1987 Kandidat der Parteimitgliedschaft geworden. Die Historiker halten es für unwahrscheinlich, dass Dvořák von seiner Parteimitgliedschaft nichts gewusst hätte. Petr Blažek, der sich auf die Geschichte des 20. Jahrhunderts spezialisiert, erklärte, dass allein die Kandidatur für die Parteimitgliedschaft zur Teilnahme am Parteileben verpflichtet habe. Junge Ärzte werden künftig bessere Bedingungen für die Weiterbildung haben. Dies soll ein Gesetz ermöglichen, das am Freitag vom Abgeordnetenhaus unterstützt wurde. Änderungen im System der Weiterbildung der Ärzte waren eine der Forderungen, die die Ärztegewerkschaft im Rahmen ihrer Protestaktion mit dem Titel »Danke, wir gehen« vorgelegt hatte. Das Abgeordnetenhaus unterstützt die Verpfändung der Sozialhilfe. Die Unterparlamentskammer verabschiedete am Freitag den Gesetzentwurf, laut dem die Sozialhilfe der Verpfändung unterliegen wird. Das Ziel des Gesetzes ist es, zu ermöglichen, Geldstrafen, Gebühren von Menschen einzutreiben, die Sozialhilfe beziehen. Das Gesetz wird demnächst im Senat vorgelegt. Die Polizei hat 7 Vietnamesen verhaftet, die Drogen im westböhmischen Asch verkauften. Die Verhafteten wurden der unerlaubten Rauschgiftproduktion beschuldigt. Es drohen ihnen bis zu 12 Jahre Gefängnis. In der Markthalle haben die Kriminalpolizisten Drogen im Wert von 68.000 Euro gefunden, teilten die Vertreter der tschechischen Antidrogenzentrale am Freitag mit. Zum Abschluss das Wetter. Am Samstag ist es in Tschechien heiter bis leicht bewölkt. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 17 bis 21 Grad Celsius. Sie hörten die Nachrichten von Radio Prag mit Martina Schneiberkova.
Ahoi und willkommen bei Radio Prag. Sie haben die Auslandssendung des Tschechischen Rundfunks eingeschaltet und das ist heute unser Programm. Studiengebühren. Ihre Einführung hat die tschechische Regierungskoalition im Programm, doch der Hochschulrat hat schwere Bedenken geäußert. Jubiläumsfeier. Das Prager Goethe-Institut begeht eine Woche lang einen unrunden Geburtstag und zwar seinen 21. Wir sagen Ihnen warum. Das sind die Themen in unserem Tagesecho. Anschließend entführen wir Sie in tschechische Gemäldegalerien, aber nur virtuell im Rahmen unseres Sprachkurses. Und last but not least, der Klassiker unter den Straßenbahnen in der tschechischen Hauptstadt, die T3, wird nun endgültig aus dem Verkehr gezogen. Im Spaziergang durch Prag hören Sie einen Nachruf auf das Gefährt. Ich hoffe, ich habe Sie neugierig gemacht auf unsere Themen. Mein Name ist Till Janzer und ich begleite Sie durch unsere Sendung. Bleiben Sie am Apparat. Der tschechische Hochschulrat hat sich am Donnerstag gegen die Einführung von Studiengebühren an den Universitäten ausgesprochen. Im Koalitionsvertrag der regierenden Mitte-Rechts-Koalition ist eine Einführung für das Jahr 2013 vorgesehen. Warum der Hochschulrat die Einführung eines Bezahlstudiums ablehnt, erläutert Marco Zimmermann.
Im altehrwürdigen Gebäude der Prager Karls-Universität musste sich eine Runde von Professoren und Studenten in einer Sitzung des Hochschulrats mit den geplanten Reformen der Regierung befassen. Es ging unter anderem um die Einführung von Studiengebühren. Sie sollen ab 2013 erhoben werden und rufen natürlich vor allem bei den Studenten Widerstand hervor. Der Vorsitzende der Studentenkammer des Hochschulrats, Miroslav Jaschurek.
Studiengebühren werden Schulden verursachen. Es wird dann möglich sein, diese Schulden mit einiger Verzögerung zurückzuzahlen. Wir betonen aber schon lange Zeit, dass dies ein gefährliches Instrument der Verschuldung ist, sowohl der Studenten selber als auch allgemein der Haushalte.
Die Verschuldung ist aber nicht das einzige Problem. Studentenvertreter führen an, dass das Studium in Tschechien schon jetzt für Studenten aus nicht privilegierten Schichten eine kostspielige Angelegenheit sei, auch ohne zusätzliche Studiengebühren. Die Regierung geht derzeit von einer Gebühr von maximal 10.000 Kronen pro Semester aus, umgerechnet also etwa 400 Euro. Zieht man in Betracht, dass ein Durchschnittsgehalt in Tschechien bei etwa 20.000 Kronen brutto liegt, lässt sich die Belastung erahnen, die ein Studium der Kinder für eine Familie bedeuten würde. Aber nicht nur die Studentenvertreter sind gegen die Einführung von Studiengebühren. Der Vorsitzende des Legislativrates des Hochschulrats, Marek Hodulík, erklärte gegenüber den Inlandsendungen des tschechischen Rundfunks,
eine Einführung von Studiengebühren verbessert gemäß der Erfahrung im Ausland, zum Beispiel in Großbritannien oder in einigen deutschen Bundesländern, weder die Qualität von Forschung und Lehre noch den Zustand der Hochschulen.
Ja, das Gegenteil würde passieren. Es käme zu einer weiteren Kommerzialisierung der Hochschulen und zu einem Rückzug der öffentlichen Hand aus der Hochschulfinanzierung, so Hodulík. Eine weitere Befürchtung sowohl der Studenten als auch der Professoren ist, dass die maximale Höhe der Gebühren im Laufe der Zeit steigen könne. Dies wollte der stellvertretende Bildungsminister Ivan Wilhelm nicht entkräften. Zwar solle die Obergrenze von 10.000 Kronen festgeschrieben werden, aber das Gesetz werde so gestaltet, dass das Parlament es jederzeit ändern könne. Und er ergänzte,
niemand weiß, wie sich die Inflation entwickelt. Niemand weiß, wohin sich die ganze Entwicklung bewegen wird. Niemand weiß, welchen Wert die Krone haben wird und so weiter.
Die endgültige Entscheidung über eine Einführung wird allein die Regierung treffen. Der Hochschulrat hat nur beratende Funktion. Bildungsminister Dobisch hatte aber bereits im vergangenen Jahr angekündigt, mit Premier Netschers eine Verschiebung der Gebühreneinführung um ein Jahr auszuhandeln. Dieser Termin ist jedoch kaum vorzustellen, denn 2014 ist ein Wahljahr.
Widerstand gegen die Einführung von Studiengebühren. Marco Zimmermann berichtete über das Treffen des Hochschulrates. Interessant dürfte jedenfalls in diesem Zusammenhang auch sein, was eigentlich die Regierungspläne für die Gaststudenten aus dem Ausland bedeuten werden. Aber das ein anderes Mal in unseren Sendungen. Wir bleiben international. Sri Lanka, Peru, Burkina Faso und Usbekistan. Dort sowie in 88 weiteren Ländern rund um den Erdball gibt es das Goethe-Institut. In der Tschechischen Republik ist es seit 1990 im Zeichen der Förderung der deutschen Sprache und des kulturellen Dialogs aktiv. Unter dem Motto Goethe 2.1 feiert das Institut derzeit mit einem abwechslungsreichen Festprogramm sein 21. Jubiläum. Thomas Flömer berichtet.
Auf der Bühne steht ein junger Mann, umklammert seinen abgewetzten Bass und grölt aus voller Kehle in das Mikrofon. Wenig später lauscht das Publikum, teils überrascht, teils amüsiert, dem Medizindozenten Petre Maschalek von der Karls-Universität beim anschaulichen Vortrag über den G-Punkt der Frau. Wir befinden uns auf der Piazzetta des Nationaltheaters in Prag, der dieser Tage ebenfalls als G-Punkt, als kultureller Treffpunkt des Goethe-Instituts bezeichnet wird. Mit einem unkonventionellen, für einige Zuschauer sicher auch provokantem Auftakt, startet das traditionsreiche Goethe-Institut in eine festliche Veranstaltungswoche zu seinem 21. Geburtstag in Prag. Vor mehr als zwei Jahrzehnten verliefen die ersten deutsch-tschechischen Begegnungen im Rahmen des Goethe-Instituts noch in eher gemäßigten Bahnen. Der Institutsleiter Heinrich Blömicke erinnert sich an die Anfangsjahre in der Tschechischen Republik.
Die Tschechische Republik bzw. damals ja noch die Tschechoslowakei war in Transformationsprozessen. Ich glaube, das Goethe-Institut hat in der Zeit Mitte dazu beigetragen, diesen Transformationsprozess im Wesentlichen im Schul- und Bildungs- und Kulturbereich zu begleiten, mit Austausch, mit Anregungen. Das heißt vor allen Dingen, dass viele Projekte stattgefunden haben, die Dinge präsentiert haben, Themen aufgegriffen haben, die vor 1989 im bilateralen Verhältnis oder auch in der tschechoslowakischen politischen Umfeld eher tabu waren oder wenig angesehen.
Seit etwa der Jahrtausendwende haben sich die Arbeitsfelder und Schwerpunkte des Goethe-Instituts deutlich gewandelt. Man begegne sich im deutsch-tschechischen Dialog viel mehr auf Augenhöhe, höre einander zu und entwickle daraus entsprechende Programme, so Heinrich Blümecke. Wichtig sei jedoch auch, dass dieses nunmehr entemotionalisierte Verhältnis nicht in gegenseitiges Desinteresse umschlage.
Deswegen konzentrieren wir uns jetzt darauf, in dem, was wir tun, sehr stark auf die Jüngere, die Nachwuchsgeneration im Bereich von Entscheidungsträgern, aber auch natürlich zukünftige Eliten der tschechischen Gesellschaft. Das heißt, da geht es uns darum, das Interesse aneinander aufrecht zu halten oder beziehungsweise es zu wecken, da wo es nicht da ist, dafür zu sorgen, dass es auch unter den jungen Leuten Kontaktfelder gibt, dass die nicht nur auf Partyszenen in Berlin beschränkt bleiben.
Der starke Gegenwartsbezug des Goethe-Instituts spiegelt sich auch im Programm der Festwoche wider. Zeitgenössische Strömungen aus der tschechischen und deutschen Kulturlandschaft werden aufgegriffen und im Rahmen der Feierlichkeiten präsentiert. Und das nicht nur aus dem Bereich der sogenannten Hochkultur. Am Wochenende gibt es für viele Geschmäcker und Altersgruppen die Möglichkeit, einander zu begegnen und die Angebote des Instituts kennenzulernen. Dazu die Sprecherin des Instituts, Klara Konitschna.
Am Nachmittag eröffnet Sabine Richter, eine Fotografin aus Nürnberg, ihr Atelier hier auf der Piazzetta. Und am Samstag ist ein Kindertag angesagt. Wir haben aber nicht nur Veranstaltungen hier auf der Piazzetta, sondern laden auch die Zuhörer gerne ins Goethe-Institut ein. Heute findet dort eine Lesung und Diskussion über den Deutschen Buchpreis statt. Wir schließen die Feierlichkeiten des Goethe-Instituts am Montag mit dem deutsch-tschechischen Slam Poetry. Das Goethe-Institut feiert 21 Jahre.
Große Party zum unrunden Geburtstag. Wer also in Prag ist, der kann derzeit eine ganze Menge tschechisch-deutscher Kultur miterleben. Und mit dem Bericht von Thomas Flömer ist unser Tagesecho zu Ende gegangen. Sie haben weiterhin Radio Prag eingeschaltet, die Auslandssendung des tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache. Von der deutschen zur tschechischen Sprache, um die geht es schließlich immer zu dieser Sendezeit. Den Sprachkurs gestaltet hat auch diesmal Markéta Kachlíková.
Willkommen bei Tschechisch gesagt, liebe Hörerinnen und Hörer. Wie versprochen erwartet Sie auch im heutigen Sprachkurs ein Besuch in der Galerie. Diesmal gehen wir in die Gemäldegalerie und betrachten Bilder.
Obraze.
Also Zeichnungen.
Kresby.
Grafiken.
Grafiki.
Oder Malerei.
Malírství.
Wird eine Person dargestellt, spricht man von einem Porträt.
Portrait.
Wenn der Künstler sich selbst abbildet, handelt es sich um ein Selbstbildnis,
Autoportrait,
beziehungsweise ein bisschen veraltet,
vlastní podobizna.
Wenn Personen, also Figuren, auf dem Bild zu sehen sind, spricht man von einer figuralen Zeichnung,
figurální kresba.
Die Abbildung eines nackten, menschlichen Körpers ist im Deutschen genauso wie im Tschechischen ein Akt.
Akt.
Sollten nicht Personen, sondern Sachen auf dem Bild dargestellt sein, die oft nach ästhetischen Aspekten gruppiert werden, handelt es sich um ein Stillleben.
Zátiší.
Genrebilder,
žánrové obrazy,
zeigen meist den Alltag und in der Landschaftsmalerei,
krajinomalba,
wird selbstverständlich die Landschaft dargestellt. Wenn die Malerei darauf verzichtet, konkrete Sachen, Personen oder die reale Welt wiederzugeben, spricht man von abstrakter Kunst.
Abstraktní umění.
Als Malerei bezeichnet wird das Anbringen von Farben,
Barvy,
mittels Pinsel,
Štětec,
bzw. Spachtel,
Spachtle,
auf einen Farbträger, meistens eine Leinwand,
Plátno.
Eine Zeichnung,
Kresba,
ist ein Bild, das ein Motiv in vereinfachender Weise mit Linien und Strichen darstellt. Eine spezielle Art der Bilder sind Grafiken,
Grafiki.
Der Künstler nutzt dabei verschiedene Techniken, von denen der Kupferstich,
Nedjerit,
der Lenorschnitt,
Lenorit,
sowie die Ätzung,
Lept,
und der Siebdruck,
Sitotjesk,
die bekanntesten sind. Und damit ist unser Galeriebesuch am Ende angelangt. Auf Wiederhören in einer Woche.
Naslyšenou za týden.
Am Mikrofon waren im Übrigen Markéta Kachlíková sowie Martina Schneibergová, die uns auch im Folgenden noch treu bleibt. Die Straßenbahn T3 ist aus Prag kaum wegzudenken. Seit den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts ist sie zu einem Symbol der Moldau-Metropole geworden. Davon zeugt, dass sie ab den 1970er Jahren auch in vielen tschechischen Filmen gezeigt wurde und auf Ansichtskarten zu sehen war. Nach 40 Jahren wird sich die Hauptstadt aber nun bald von der einst rot-gelben, heute eher rot-beigen Schönheit verabschieden. Im Prager Liniennetz sind die T3-Straßenbahnen in den vergangenen Jahren allmählich durch modernere Wagentypen ersetzt worden. Mehr dazu erfahren Sie jetzt von Martina Schneibergová im folgenden Spaziergang durch Prag.
Spaziergang durch Prag. Vierzig Jahre lang fuhren sie durch die tschechische Hauptstadt. Nun aber sieht man sie hier immer weniger, die Straßenbahnen vom Typ T3. Und es kann sein, dass die alten und in Prag nicht mehr genutzten Schienenfahrzeuge Tschechien bald in Richtung ferne Osten verlassen. Die Prager Verkehrsbetriebe planen ihren großen Ausverkauf. Eine große Nachfrage nach den Straßenbahnen gibt es vor allem in Russland. Tschechische Straßenbahnen und besonders die klassischen T3-Waggons sind übrigens für postkommunistische Städte nichts Neues. Von den 1960er bis in die 80er Jahre waren diese Straßenbahnen ein Eckpfeiler des tschechoslowakischen Exports. An der Entwicklung eines neuen Straßenbahntyps begann man 1959 zu arbeiten. Der Waggonbau wurde beim Prager Unternehmen Tatra Smíchov entwickelt. Die elektrische Ausrüstung lieferte ČKD Prag. Der Prototyp wurde auf der Maschinenbaumesse in Brünn ausgestellt, erzählt Verkehrsjournalist Robert Mara.
Der erste Waggon wurde 1960 hergestellt. Das gelungene Design stammt vom Prager Architekten František Kardaus. Kardaus entwarf unter anderem den PKW namens Tatraplan und beteiligte sich am Design des Tatra 603 sowie von anderen Verkehrsmitteln.
Die Straßenbahn T3 ist damals nicht nur in Prag, sondern auch in einigen anderen Ländern legendär geworden. Die Konstruktion des Triebwagens war genial und dabei einfach. Die innere Einrichtung wurde mit viel Rücksicht auf den Komfort der Fahrgäste gestaltet. Die Straßenbahnen wurden damals bei Tatra Smíchov produziert, also in den ehemaligen Ringhofer Werken, wo auch Eisenbahnwaggons hergestellt wurden. Pavel Fojtík leitet das Archiv der Prager Verkehrsbetriebe. Seinen Worten nach war es bewundernswert, unter welch schlichten Bedingungen die Straßenbahnwaggons entstanden sind.
Die Fabrik in Smíchov wurde damals überhaupt nicht modernisiert. Die Wagen wurden in sehr engen Räumlichkeiten montiert. Es wird sogar erzählt, dass in den 1970er Jahren eine ausländische Delegation die Fabrik besuchte. Ihnen wurde die Herstellung der Straßenbahnwaggons vorgeführt. Der Leiter der Delegation soll danach gesagt haben, das Museum, das Sie hier haben, ist schön, aber zeigen Sie uns jetzt schon die Fabrik, in der 1000 Straßenbahnen jährlich montiert werden.
Nach der Präsentation der neuen Straßenbahn auf der Brünner Messe fanden anschließend bis Juni 1961 umfangreiche Test- und Probefahrten im Prager Straßenbahnnetz statt. Am 21. Juni 1961 fuhr der Wagen 6101 erstmals auf der Linie 4 zwischen den Stadtteilen Slíchov und Hostivař im Fahrgastverkehr. Bei den ersten Linienfahrten wurden mehrere Mängel an der neuen Straßenbahn gefunden und allmählich beseitigt. Pavel Fleischhans war damals Straßenbahnfahrer. Er erinnert sich an Probleme mit den Türen bei der T3.
Es passierte auch, dass der Fahrgast in der Tür hängen blieb. Und es kam sogar zu einem tödlichen Unfall, wie ich mich erinnere. Nach diesen Erfahrungen gab die Expertenkommission der Straßenbahn nur die Note 3. Das bedeutete, sie war ein unterdurchschnittliches Produkt.
Die Entwicklung und das Experimentieren waren während des totalitären Regimes, vor allem in der Zeit der sogenannten Normalisierung in den 1970er Jahren, allerdings nicht gefragt. Demgegenüber war die Zeit davor viel innovativer, sagt Designer Patrick Kotas.
Die 1950er und 60er Jahre stellten im tschechischen Verkehrsdesign eine Art goldenes Zeitalter dar. Neben den Straßenbahnen T3 entstanden die Busse Skoda RTL 706, die Designer Otakar Diblik entwarf. Das waren alles Produkte, die auch im Ausland geschätzt wurden.
Die Straßenbahn T3 erlebten auch viele historische Momente. Publizist Mara.
Viele Straßenbahnen nahmen ungewollt an den Protestdemonstrationen gegen die Okkupation der Tschechoslowakei von 1968 teil. Im November 1989 fuhren die T3 wiederum durch die Stadt, beklebt mit vielen Plakaten und Aufrufen des Bürgerforums.
In den 1990er Jahren wurden die Straßenbahnen T3 von vielen westeuropäischen Besuchern bewundert. Den Pragen wiederum kam es bis zu der Zeit gar nicht sonderbar vor, dass in ihrer Stadt immer noch Straßenbahnen mit einem 30 Jahre alten Design herumfahren. Die Straßenbahn T3 wurde in den 1980er Jahren sogar in das Guinness-Rekordbuch eingetragen, erzählt Archivar Vojtík.
Bis zu der Zeit wurden 14.000 Straßenbahnen von diesem Typ hergestellt, was in der Welt einzigartig war. Das bedeutete, dass jede dritte Straßenbahn, die damals auf der Erde fuhr, bei Tatras Michow hergestellt wurde.
Das Design der Straßenbahn T3 erwies sich als zeitlos. Die auf dem Heizkörperverdeck angebrachten, sonnenbeheizten Sitze aus Laminat gehören zu den beliebtesten. Designer Kotas meint sogar, die T3 habe es geschafft, zu einem Symbol von Prag zu werden und die Identität der Stadt mitzubestimmen.
Die Bahn ist ein genauso wichtiges Element wie die Architektur der Stadt. Die T3 ist so etwas wie der Doppeldecker in London. Ein Foto der T3 in den Prager Straßen ist für mich ein Synonym für die Hauptstadt, auch wenn das etwas ungerecht gegenüber den anderen Städten sein kann.
Die T3-Straßenbahnen fahren auch in anderen tschechischen Städten. Seit der Wende von 1989 unterscheiden sie sich aber durch ihre Farbe voneinander. So verkehren beispielsweise in Pilsen gelb-weiß-graue Straßenbahnen, in Liberec fahren grün-weiße und in Ostrava blau-weiße Straßenbahnen.
Mit einem gewissen Zeitabstand zeigt sich jedoch, dass die Originalfassung in Rot-Gelb die glücklichste Lösung war. Wahrscheinlich wird sie deshalb auch am längsten in den Straßen von Städten aus aller Welt zu sehen sein.
Sagt Patrick Kotas, der die neue Straßenbahn Skoda 15T 4City entworfen hat. Wenn künftige Generationen entdecken sollten, dass er mit seinem Entwurf an die legendäre T3 anknüpfen konnte, würde ihn das freuen, fügt der Designer hinzu. Damit sind wir am Ende des heutigen Spaziergangs durch Prag angelangt, indem wir uns von der typischen Prager Straßenbahn T3 verabschiedet haben. Sind auch Sie einmal während Ihres Prag-Besuchs mit der alten Straßenbahn T3 gefahren? Oder haben Sie diese Straßenbahn mal fotografiert? Wir würden uns freuen, wenn Sie uns Ihre Erinnerungen an die Prager Straßenbahn dazu schildern oder uns wenigstens ein Foto mit der T3 zuschicken könnten. Für Ihren Brief oder das Foto können Sie ein Buch über Prag gewinnen. Ihre Zuschriften richten Sie bitte an Radio Prag, Vinohradská 12, Postleitzahl 12099, Prag 2. In der Sendung vom Ende August fragen wir Sie nach der Straße, in der sich das Glamgalas Palais befindet. Das Palais steht in der Husova. Ein Buch geht diesmal an Meinrad Brax aus Bamberg. Herzlichen Glückwunsch.
Martina Schneibergova war das mit unserem Spaziergang oder heute vielleicht besser unserer Spazierfahrt durch Prag. Mit unserem publizistischen Teil sind wir damit für heute am Ende angelangt. Bis zur nächsten Sendung bieten wir Ihnen auf unserer Webseite noch weitere Informationen. Falls Sie nicht ohnehin schon dort sind, dann schauen Sie doch unter www.radio.cz. Dort finden Sie unter anderem regelmäßig aktualisierte Nachrichten sowie alle unsere Beiträge in Schrift und Ton. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendung des tschechischen Rundfunks. Am Mikrofon begleitet hat sie Till Janzer. Auf Wiederhören und naslyšenou.